Geliebte Geschwister, ich sage das heute bewusst so. Geliebte Brüder und Schwestern. Denn darum geht es, dass wir geliebt werden und geliebt wollen werden. Denn wenn wir heute den Kurs im Bekenntnis beibehalten wollen, dann ist Kapitel 24 an die Reihe. Und ihr habt es schon gesehen, da geht es um die Ehe. Es gibt, glaube ich, nichts so tiefgreifendes in unserem Leben, in unserem Fühlen und Denken, sag mal in unserer ganzen Existenz, wie eben die Liebe. Nichts, was den Menschen so glücklich macht, denn schließlich geht es ja um Körper und Geist. Liebe wird mit Haut und Haar, mit Seele und Sinnen erlebt. Aber gleichzeitig gibt es auch nichts, was Menschen so unglücklich macht wie die Liebe. Und damit meine ich eine gestörte Liebesbeziehung. Schau mal, Kapitel 24 handelt ganz realistisch von Ehe und Ehescheidung. Wie verhalten wir uns damit? Ja, natürlich, gerne zingen wir das Lob der Liebe und wie schön ist in der Bibel das Hohelied. Maar dort geht es in erster Linie um die Liebe zwischen einem Jungen und seinem Mädchen. Man kann es dennoch aber auch als Gleichnis für die Beziehung zwischen Jesus und der Kirche sehen. Auch das ist eine Liebesbeziehung. Gott hat uns Menschen, so wie wir sind, füreinander bestimmt als Mann und Frau. Interessant, das haben wir nicht selbst erfunden. Es ist ein Geschenk von Gott. Steht da nach all den Tagen der Schöpfung und Gott sah, dass es gut war. Wenn Gott Mann und Frau schuf, heißt es, Gott sah, es war sehr gut. Und dann liest man hier von Heirat und Scheidung. Schuh, ein heikles Thema. Wie viele Menschen gibt es, die geschieden sind, auch in der Kirche? Wie viele Menschen gibt es, die unverheiratet sind? Kann ein solches Thema nicht sehr sensibel sein? Sogar schmerzhaft. Und da ich den Sport nicht selbst ausübe, was soll ich sagen? Ihr fühlt schon, nicht so einfach. Gut, so wie es in Westminster beschrieben ist, ein bisschen nüchtern, muss ich sagen, ein bisschen nüchtern und sachlich, das können wir eigentlich in einer Viertelstunde abhandeln. Aber vielleicht sollen wir auch mal hören, was Jesus da gesagt hat. Und Paulus. Das ist also mein Vorschlag für heute. Wir lesen zuerst das Westminster und hören dann die Stimme des Meisters selbst und seines Apostels. In Bekenntnis geht es darum, klingt es vielleicht ein bisschen trocken, noch immer um die Anwendung der Grundsätze des Rechts und der Freiheit. Die Anwendung van recht und Freiheit in den Kontext von menschlichen Beziehungen. Letztes Mal in der Staat und hier dann innerhalb der Ehe. Und dann geht es sowohl um das Wesen der Ehe als auch um ihre Auflösung. De eerste paragraaf geeft zo'n eine fundamentale Aussage über die Bedeutung von Monogamie zwischen einem Mann und einer Frau. Die Ehe soll zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen werden. Das Gesetz erlaubt einem Mann nicht mehr als eine Frau, noch eine Frau mehr als einen Ehemann zu haben. Ich muss sagen, bei der Vorbereitung habe ich gedacht, die Westminster-Theologen würden vermutlich zutiefst schockiert sein, wenn sie heute in unseren Zeitungen Artikel über Polyamorie lesen könnten. Gerade letzte Woche habe ich nog mal gelesen davon. Zitat: Wie man in polyamoren Beziehungen mehrere Menschen gleichzeitig liebt, wie das dauerhaft funktionieren kann, und welchen Vorurteilen sich Paare dann zu stellen haben. Ja, das kann ich mir vorstellen, oder? Aber das Bekenntnis sagt klar und einfach, die Ehe soll zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen werden. Punkt. In Paragraph 2 werden die Ziele der Ehe dargelegd. Und das ist schon interessant. Die Reihenfolge ist hier wirklich von Bedeutung. Die Ehe, lese ich, die Ehe ist eingesetzt zu der gegenseitigen Hilfe von Mann und Frau. Das heißt, die Hauptfunktion der Ehe ist Gottes Antwort auf das Alleinsein von Adam im Garten Eden. Und damit ist die Vorbildfunktion der Ehe festgelegt. Warum geht es eigentlich in eine Ehe? In erster Linie um Beziehung, Gemeinschaft, Ermutigung und Hilfe. Zweifellos ein wichtiger Punkt, wenn Menschen sich vorbereiten, wenn sie heiraten wollen. Das ist Nummer 1. Auch ohne Kinder, sage ich dann, auch ohne Kinder kann eine Ehe vollständig sein. Zweitens dient sie dann der Fortpflanzung des Menschengeschlechts. Und das ist die dritte Funktion, damit es heilige Nachkommen gibt. Kurz und gut, also dass die Kirche wächst. Eine Kirche mit Familien, mit Kindern. Nachkommen. Wachstum. Und zu viert nennen sie, vernünftig und weise, sie sind sich unserer Neigungen bewusst. Zu viert nennen sie die therapeutische Funktion, sag mal die Ehe als eine Medizin, zur Vermeidung von Unreinheit, damit Sünden verhindert werden. Das ist auch ein Ziel der Ehe, damit Sünde verhindert werden. Okay? Paragraph 3 sagt uns, wen wir heiraten dürfen. Es ist rechtmäßig, für alle Menschen zu heiraten, die fähig sind, ihre Zustimmung zu geben. Die Logik, die dahinter steckt, ist natürlich, dass die Ehe eine einvernehmliche Beziehung ist. Deshalb braucht sie echte, ich sag mal, herzliche Zustimmung. Das hat damals übrigens im 17. Jahrhundert arrangierte Ehen nicht ausgeschlossen, das wissen wir alle. Zu denen Menschen mit Urteilsvermögen ihre Zustimmung geben könnten. Und Menschen, das ist, wie es auch in die Akten, die Protokollen der Westminster Assembly steht, Menschen mit Urteilsvermögen waren meistens die Eltern. Also, kein Rezept hier für die romantische Liebe gegenüber der arrangierten Liebe. Aber da wir hier alle, glaube ich, hier freien Europäer sind, können wir uns das, glaube ich, sparen. Interessant aber, es gibt hier implizit eine Ablehnung der römischen Position zum Zölibat, des Kleres. Ich lese es nochmal. Es ist rechtmäßig für alle Menschen zu heiraten. Also auch für diejenigen, die zum Dienst berufen sind. Die Einschränkung und die Absicherung bestehen nur darin, dass diejenigen, die sich zur reformierten Religion bekennen, keine Ungläubigen, Papisten oder andere Götzendiener heiraten sollen. Und selbst wenn sie keine Ungläubigen und so weiter sind, die Frommen sollen auch nicht unter ein ungleiches Joch kommen mit solchen, die notorisch böse in ihrem Leben sind oder die verwerflichen Irrlehren vertreten. Nou, das scheint mir alles klar genug. Wie Paulus vorschreibt, 1. Korinther 7, am Schluss, er sagt, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn der Mann dagegen gestorben ist, ist sie frei. Frei sich zu verheiraten aan wen sie will. Nur zal es im Herrn geschehen. Daarom geht es hier. Eine Ehe im Herrn. Paragraph 4. Die Ehe darf nicht innerhalb der vom Wort verbotenen Grade der Blutsverwandtschaft oder Verwandtschaft geschlossen werden. Das Bekenntnis hat bereits gesagt, im Prinzip können alle Menschen heiraten. Jetzt sagt es, das bedeutet nicht, dass alle Ehen deshalb auch rechtmäßig sind. alle kunnen heiraten, aber das bedeutet nicht, dass man einfach jede Person heiraten kann. Die Ehe darf nicht innerhalb der Grade der Blutsverwandtschaft oder der Schwägerschaft geschlossen werden, die im Wort verboten sind, noch dürfen solche inzestuösen Ehen jemals durch irgendein menschliches Gesetz oder durch die Zustimmung der Parteien rechtmäßig gemacht werden, sodass auch diese Personen als Mann und Frau zusammenleben können. Und dann geben sie uns in den originalen Text noch ein Prinzip. In den originellen Text noch ein Prinzip um die Gesetze in diesem Bereich in Leviticus zu verstehen, Leviticus 18. Da heißt es, ihr könnt das mitlesen, der Mann darf keine Verwandten seiner Frau heiraten, näher im Blut, als er es in seiner eigenen Verwandtschaft darf, und auch die Frau darf keinen Verwandten ihres Ehemannes heiraten, näher im Blut, als sie es in ihrer eigenen Verwandtschaft darf. Ich finde es interessant, dass diese Passage fehlt in unsere ERKWB-Übersetzung. Ich vermute, bin mich aber nicht sicher, ist nur eine Vermutung, hat es vielleicht damit zu tun, dass unserem heutigen Recht in Österreich die Ehe zwischen Verwandtschaftsgraden, die durch Heirat bzw. Schwägerschaft entstanden sind, nicht verbietet. Ich weiß es nicht. Was für mich die Frage aufwirft, ob diese Blutsverwandtschaftsgrade als mosaische Verordnungen zu interpretieren sind. Darüber haben wir gesprochen in Kapitel 19. Also sind es mosaische Verordnungen, die jetzt aufgehoben sind? Oder sind sie als Schöpfungsordnungen noch immer gültig? Ich persönlich vermute, dass es sich bei diesen Vorschriften in Leviticus 18 nicht um verboten von bestimmten Ehe geht, sondern um ein incestverbod innerhalb der Familie, die groß israelische Familie. En nehmen wir voor een moment aan, nehmen wir an, Geschlechtsverkehr mit einer Schwägerin wäre verboten. Aber die Heirat mit einer solchen Schwägerin war geboten, wenn sie nach dem Tod ihres Mannes kinderlos blieb. Ist eigentlich auch ein wunderbarer Beweis für die gute Pflege des Herrn, die Leviratsehe. Also mir scheint, dass wir es in Leviticus 18 nicht mit einer Ehegesetz zu tun haben. Geschweige denn mit Gesetzen, die auch heute noch sicherstellen würden. Ich gebe ein Beispiel, dass zum Beispiel ein Mann nicht die Schwester seiner verstorbenen Frau heiraten darf. Ich erinnere mich, dass unser Ethikprofessor Dauma in Kampen das damals deutlich zustimmte. Das kann er. Gut, soviel über die Ehe. Und die Abschnitte 5 und 6 befassen sich dann mit den berechtigten Gründen für eine Scheidung, wovon das Bekenntnis 2 anerkannt. Ich zitiere: Ehebruch oder Unzucht, die nach der Verlobung begannen und vor der Eheschließung entdeckt werden, geben dem unschuldigen Teil die Erlaubnis, die Verlobung aufzulösen. Das ist interessant, damals verlobten sich die jungen Leute ordentlich. Also die Scheidung kann schon vor der Ehe erfolgen. In dem Sinne, dass der Vertrag in den Augen der Westminster schon vor der Eheschließung geschlossen worden ist. Und Fußnote, schau mal, Fußnote L, sie scheinen dabei zu denken an die Position Josefs in der Weihnachtsgeschichte. Matthäus 1, Vers 18, Maria, dem Josef vertraut war, wörtlich zur Ehe versprochen. Weiter, Paragraph 5. Im Fall von Ehebruch nach der Eheschließung ist es dem unschuldigen Teil erlaubt, die Scheidung einzureichen und nach der Scheidung einen anderen zu heiraten. So als wäre der schuldige Teil tot. Muss man natürlich scharf lesen, um das zu durchschauen. Aber hier geht es offensichtlich darum, dass damals in Gesetz Mose die Strafe für Ehebruch die Todesstrafe war. Nach der Logik ist die andere Partei also frei zu heiraten, einfach weil der Ehepartner tot ist. Und so verstehen die Westminster die Lehre des Neuen Testaments, dass während der Ehebrecher jetzt nicht hingerichtet wird, die andere Partei dennoch so frei ist, als wäre der Ehebrecher tot. Und dann im sechsten Abschnitt, da wird der zweite Scheidungsgrund beschrieben. Und ehrlich gesagt finde ich, was hier steht, nicht leicht zu verstehen, wenn es überhaupt zu verstehen ist. Ich habe einmal ein paar Mal gelesen, bin mir dennoch nicht ganz im Klaren darüber. Aber lesen wir es einfach. Hè? Obwohl der Mensch in seiner Verderbtheit dazu neigt, Argumente dafür zu finden, um solche zu trennen, die Gott in einer Ehe zusammengeführt hat, ist doch nichts genügend Grund, um den Bund der Ehe aufzulösen, als Ehebruch oder mutwilliges Verlassen, das nicht durch die Kirche oder die Obrigkeit verhindert werden kann. Das mutwilliges Verlassen, das verstehe ich, hè? Waarom geht es? Ik denk daarbij om die recht heikele situatie waarvan Paulus bericht in 1 Korinther 7, vers 15. Bitte lezen we deze vers maar. 1 Korinther 7, vers 15. Dus je kunt alle niet lezen. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Warum geht es? Ein Mann und eine Frau sind damals als nichtgläubige Menschen verheiratet. Aber die Frau kommt zum Glauben. Der Mann akzeptiert das nicht und stellt sie vor die Wahl, den Glauben vor die Tür zu setzen oder selbst durch die Tür zu gehen. War natürlich Mission, hè? Paulus hat missioniert in Korinthe. Das war schon oft den Fall. Und dann sagt der Apostel, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht wie ein Sklave. So heißt es wörtlich hier. Nicht wie ein Sklave gebunden. Dann hat der Dienst an Christus Vorrang. Achtung, Christen sollen ihre Ehefrauen oder Ehemannen im Prinzip nicht verlassen. Hat er klar gesagt, in die Verse 10 und 11. Aber es kann passieren, dass sie die Last zu tragen kriegen, dass sie verlassen werden. Hier ist es also nicht der Christ, der sich scheiden lässt, sondern der um Christi willen verlassen wird. Und eigentlich kennen wir das auch aus dem Evangelium. Hè? Jesus sagt, als Diener bist du nicht mehr als dein Herr. Haben sie ihn gehasst? Vielleicht werden sie die auch hassen. Und ich finde das sehr interessant. Dann schließt Paulus mit den Worten, Gott hat uns, nicht euch wie in der Lutherbibel, uns, Mehrheitstext, Gott hat uns zum Frieden gerufen. De vrede is die atmosfeer in die we leven kunnen. Was euch betrifft, sagt der Apostel, so haltet Frieden mit allen Menschen. Zuerst mit eurem eigenen ungläubigen Ehepartner. Nur der Unwille eines Ungläubigen kann Christen daran hindern, in einer gemischten Ehe Frieden zu schließen.